Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen an der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir haben sogar eine aktive Äußerung von Herrn Hebestreit.
Sogar. Vielen Dank für die schöne Einleitung, Herr Vorsitzender. Das Kabinett hat im Umlaufverfahren die Verordnung zur Anpassung des Beitragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung 2025 beschlossen. Die Verordnung sieht vor, den Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte zu erhöhen, und zwar zum 1. Januar 2025. Es ist notwendig, den Beitragssatz kurzfristig anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung sicherzustellen. Mit den Mehreinnahmen kann Zeit gewonnen werden, um nachhaltige Pflegefinanzierungskonzepte zu erarbeiten. Das Thema Pflege und ihre Finanzierung ist ein drängendes Problem und eine immense Herausforderung. Es ist klar, dass es hier nachhaltiger Lösungen bedarf. Eine große Pflegereform ist unumgänglich. Ziel dieser Reform muss es sein, die soziale Pflegeversicherung strukturell gut aufzustellen. Denn die Bevölkerung erwartet zu Recht eine gute pflegerische Versorgung sowie ein resilientes und verlässliches Pflegesystem. Letztlich soll damit auch die Belastung für Beschäftigte und Arbeitgeber begrenzt werden, indem langfristig die Beitragsentwicklung gedämpft wird. Mit der nun beschlossenen Verordnung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgesehenen Leistungen auch weiterhin finanziert werden können, bis eine umfassende Reform beschlossen werden kann. Soweit von mir.
Dankeschön. Gibt es zur Pflege eine Frage? Herr Rinke.
Nur um da Klarheit zu schaffen, Herr Hebestreit, mit dieser Kabinettsentscheidung ist es damit entschieden, weil es eine Verordnung ist. Keine weitere Befassung von irgendwelchen anderen Gremien.
Das müsste ich ganz genau noch mal beim Fachressort BMG nachfragen. Ich weiß nicht, ob der Bundesrat das auch zur Kenntnis nehmen muss.
Das kann ich ergänzen. Der Bundesrat muss zustimmen. Und der Bundestag könnte da, soweit ich informiert bin, nur Einspruch einlegen, muss aber nicht zustimmen.
Okay, danke.
Weitere Fragen zum Thema Pflege?
Steine? Jetzt haben wir es genau. Guten Morgen. Können Sie kurz das Volumen der Erhöhung beziffern? Gerne BMG.
Ja. Das hat der Minister, glaube ich, am Freitag auch angekündigt auf einer Pressekonferenz. Es geht um 0,2 Punkte.
Ja, ich meine jetzt nicht die Prozentpunkte, sondern tatsächlich um wie viel Geld es sich dabei insgesamt handelt, dass dann den Pflegekassen mehr zur Verfügung stehen soll.
Die Zahlen liegen mir gerade nicht vor, aber reiche ich sehr gerne nach, wenn ich im Fachressort gefragt habe.
Weitere Fragen zum Thema Pflege? Das ist nicht der Fall. Dann Gelegenheit für Fragen aus anderen Gebieten. Herr Ratsch.
Frage an Herrn Hebestreit. Eine grundsätzliche Frage mal, wann erfahren denn die Bürger den Termin für die Neuwahl bzw. die Vertrauensfrage?
Herr Ratsch, da habe ich gar nichts weiteres seit gestern Abend 21.45 Uhr, als der Bundeskanzler in einer großen Fernsehsendung dazu befragt worden ist und Aussagen getroffen hat, nichts weiter beizufügen. Ich glaube, er hat deutlich gemacht, dass das im Benehmen jetzt erst einmal der beiden großen Fraktionen im Deutschen Bundestag ist und dass er deren Vereinbarung auch gerne dann umsetzen wollen würde. Und das müssen wir jetzt abwarten. Da habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts beizutragen.
Herr Rinke dazu.
Ja, Herr Hebestreit, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum das die beiden großen Fraktionen im Bundestag untereinander klären sollen. Die Grünen haben ja schon etwas missmutig heute Morgen kommentiert, dass sie da nicht involviert waren und auch nicht ganz verstehen, warum der Kanzler jetzt das Verfahren, das ihm ja eigentlich obliegt, da aus der Hand gegeben hat.
Ich glaube, der Kanzler hat zur Kenntnis genommen, dass das eigentlich auch mit den Grünen vereinbarte Verfahren, nämlich die Vertrauensfrage am 15. Januar zu stellen, doch zu erheblichen Missmut geführt hat. Er hat nochmal deutlich gemacht, dass er da nicht an einem Termin hängt, sondern dass es ihm darum geht, noch jetzt wichtige, auch von der Breite des Hauses tragfähige, getragene Entscheidungen zu treffen. Da geht es beispielsweise um die Kindergelderhöhung, die kalte Progression, die man bekämpfen wollen würde, der Schutz des Bundesverfassungsgerichtes vor ungehöriger Beeinflussung und andere Themen. Das aufzusetzen, das miteinander in Gang zu bringen, obliegt nun mal den großen Fraktionen. Und insofern hat er an dieser Stelle das in Verbindung gesetzt, hat aber gesagt, dass mögen die Fraktionsvorsitzenden miteinander klären. Und ich bin mir sicher, dass er das auch in seiner Regierung und auch mit dem grünen Koalitionspartner in enges Benehmen setzen wird.
Dazu Frau Lehmann.
Ja, also der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, hat ja schon gesagt, das sei eine Luftnummer mit diesem Gespräch zwischen Merz und Mützenich. Was ist, wenn es nun gar keine Vereinbarung gibt? Dann liegt der Ball ja dann doch wieder bei Herrn Scholz.
Wenn die Opposition da an keiner Vereinbarung gelegen ist, dann muss der Bundeskanzler entscheiden, wann er die Vertrauensfrage stellt.
Herr Jessen?
Durchaus in Kenntnis des Gesprächs, des Interviews von gestern Abend. Sie haben nochmal drei Punkte, die dem Kanzler wichtig sind, genannt. Aber Sie haben gesagt, beispielsweise könnten Sie doch sagen, welche Priorität der Kanzler sieht, welche inhaltlichen Punkte müssten entweder vor dem Stellen der Vertrauensfrage im Parlament abgestimmt sein oder müssten eine Zusage seitens vor allem der großen Oppositionspartei geben, dass diese noch vor der Auflösung des Parlaments behandelt werden. Also aus dem beispielsweise, das ist so vage. Können Sie es etwas genauer sagen?
Dann habe ich das gut formuliert, weil das beispielsweise ist ein Hinweis, in welche Richtung man denkt. Aber der Kanzler hat auch klar gemacht, dass er hier keine Bedingungen stellt, keine Kondition, die erfüllt sein muss, bevor er irgendetwas tut. Anders als andere, die erst etwas verlangen, um dann überhaupt in die Gespräche zu kommen, sagt er ganz klar, das wäre etwas, was er für sinnvoll hielte. Und wenn das auch die Mehrheit, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag so sehe, dann könne man damit noch bis zum Jahresende, beziehungsweise bis zum, bevor es die Weihnachtspause kommt, das noch alles gemeinsam bewegen. Und das sind jetzt aber die Gespräche, die innerhalb des Parlaments laufen. Und ich glaube, solche Gespräche laufen auch besser direkt als über die Medien. Und insofern würde ich das jetzt erstmal abwarten.
Pardon?
Ja. Bedingung war auch nicht meine Wortwahl gewesen, sondern ich hatte nach Priorisierung gefragt. Das drückt ja einen Wunsch aus, eine Vorstellung. Das ist was anderes als Bedingung. Vielleicht können Sie doch noch mal sagen, Dringlichkeit, in welcher Wichtigkeit der Kanzler diese Aspekte sieht.
Da gibt es keine, dann würde ich mir selber widersprechen, was ich auch an dieser Stelle ganz ungern tue. Da gibt es jetzt keine Prioritätenliste, das erste, das zweite, das dritte, sondern das sind Hinweise, dass es eine Reihe von Gesetzentwürfen gibt, die im Deutschen Bundestag liegen, die auch nicht parteipolitisch aufgeladen oder groß umstritten wären und die dann ja A, der Diskontinuität zum Opfer fielen und dann auch unklar ist, was in einer neuen Parlamentskonstellation machbar ist und was nicht machbar ist. Und insofern ist da der Rat des Bundeskanzlers, sich das doch noch einmal anzugucken, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle da noch mit den wechselnden Mehrheiten einer Minderheitenregierung, die wir im Augenblick ja dann haben, durch das Ausscheiden der FDP aus der Koalition, das noch hinkriegt.
Herr Ratsch.
Herr Hebstreit, strebt denn der Kanzler an, dass die Terminfrage bis Mittwoch zur Regierungserklärung geklärt ist?
Er hat ja den Ball im Augenblick, Sie haben das gestern gesehen, Herr Jessen hat das ja auch thematisiert, er hat ja den Ball jetzt erstmal zurück in den Bundestag gespielt. Jetzt muss man sehen, ob da der Ball aufgenommen wird oder nicht. Und der Regierungserklärung von Mittwoch würde ich an dieser Stelle ungern vorgreifen.
Herr Rinke?
Ja, eine Frage zu den Besorgnissen der Bundeswahlleiterin. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil wir das jetzt wieder zwischen den Parteien oder Fraktionen diskutieren, ob denn der Kanzler die Warnhinweise der Bundeswahlleiterin ernst nimmt und ob er die Sorgen teilt, dass, wenn man zu früh wählt, möglicherweise eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl nicht gewährleistet ist.
Da würde ich auf das verweisen, was er gestern auch in dem ausführlichen Interview mit Frau Miosga dazu gesagt hat, ohne mir das jetzt, also ihre Wortwahl deutlich zu machen, hat er, glaube ich, um es zusammenzufassen, gesagt, dass man die Bedenken der Bundeswahlleiterin schon irgendwie dem Rechnung tragen sollte. Ich weiß, dass die Bundeswahlleiterin sich heute mit den Landeswahlleiterinnen und Landeswahlleitern auch zu dieser Thematik trifft. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, das jetzt nicht parteipolitisch aufzuladen. Die müssen ihre Arbeit machen. Und als Bewohner der schönen Stadt Berlin habe ich auch gemerkt, wie oft man wählen kann, wenn Wahlen nicht ganz korrekt ablaufen können. Das gilt es, glaube ich, zu vermeiden. Und gleichzeitig, wenn diejenigen, die dafür zuständig sind, sagen, sie können das sicherstellen, dass eine Wahl gewährleistet werden kann, dann ist das gut so. Der Kanzler hat gestern noch mal sehr deutlich auf all das, was neben der eigentlichen Organisation der Wahl, also das Wahlzetteldrucken und Ähnliches, auch nötig ist, was in den einzelnen Parteien ablaufen muss, das ist größere und kleinere Parteien, und was da alles zu organisieren ist. Insofern sind das Fragen, die jetzt miteinander da diskutiert werden müssen. Ich würde mich nur davor hüten, das jetzt parteipolitisch instrumentalisieren zu wollen, und rate auch allen, die Unabhängigkeit derer, die dafür zuständig sind, nicht in Frage zu stellen.
Darf ich kurz nachfragen? Es gibt aber von der Union trotzdem den Vorwurf, dass das Kanzleramt die Bundeswahlleiterin genau das, nämlich instrumentalisiert habe. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Dieser Vorwurf ist absurd, und ich bleibe dabei, dass die Bundeswahlleiterin unabhängig agiert und auch die Argumente zu gewichten sind. Und ich habe ja eine ganze Reihe von anderen Argumenten noch zusätzlich ins Spiel gebracht. Und ich verstehe, dass im Augenblick das Ziel der Opposition ist, möglichst schnell zu Neuwahlen zu kommen. Das ist auch aus deren Sicht völlig nachvollziehbar, dass man das möchte. Und trotzdem muss es eben eine ordentliche Wahl sein. Und da sollte man nicht zu viele Hinweise ignorieren auf dem Weg dorthin.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Saffelberg, war es da zu dem Thema?
Ja, sagen so.
Dann hoffen wir das mal.
Der Kanzler hat gestern Abend gesprochen auch über Belgien und die Niederlande. Über mein Land, über die Niederlande, sagte er, dass es ganz normal ist, dass man sich vielleicht irgendwann auseinander dividiert und dass dann Parteien dann nicht mehr zusammenarbeiten. Also über Holland hat er dann gesagt, dass die Parteien sich nicht mehr leiden konnten. Also was meinte er damit?
Ich wüsste jetzt nicht, was in diesem Satz nicht zu verstehen ist. Ich glaube, er hat sich er hat ja enge Kontakte sowohl zu Mark Rutte als auch zu Wopke Hoekstra gehabt und kennt beide gut. Und insofern ist das, glaube ich, sein Eindruck aus den Gesprächen nach dem Zusammenbruch der Koalition in Den Haag seinerzeit.
Genau, aber die Regierung, die hat ja aus verschiedenen Parteien entstanden, aber ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass sie sich nicht mehr leiden konnte, sondern das hat zu tun mit einer Frage vielleicht über die Migration, über die Zusammenführung von Familienzusammenführung bei Kindern zum Beispiel. Also ist das, was der Bundeskanzler gemeint hat, als er meinte, dass man sich nicht mehr leiden konnte da in Den Haag?
Ich glaube, das mag Ihr Eindruck sein. Ich habe Ihnen gerade den Eindruck des Bundeskanzlers, den er gestern geschildert hat, versucht zu entschlüsseln.
Herr Steiner?
Ja, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen auf das, was wir eben gesagt hatten, Diskontinuitätsprinzip etc. pp. Da würde mich jetzt interessieren, haben Sie eine Übersicht darüber für uns, vielleicht auch eine Zahl der Gesetze, die sich derzeit noch im Verfahren befinden und die möglicherweise dann dem Diskontinuitätsprinzip anheimfallen? Und das Zweite ist, wenn es um die Priorisierung geht von Vorhaben, muss man ja mit Menschen sprechen. Ich würde gerne wissen, inwieweit der Bundeskanzler nun das Gespräch mit den Ministerpräsidenten gesucht hat, um möglicherweise auch für die relevante Vorhaben noch zu identifizieren.
Also das eine, da würde ich Sie bitten, sich an den Deutschen Bundestag zu wenden. Der dürfte die Verfahren, die da jetzt laufen, genau überblicken. Das sind eine ganze Reihe von Verfahren. Das weiß ich. Wir sind ja in der Schlussphase sozusagen einer Legislaturperiode. Man sagt, allgemein braucht man 6 Monate zwischen Kabinettsbeschluss und Verabschiedung im Bundestag. Und man weiß auch, dass in den letzten Monaten vor einer Wahl nicht allzu viele Gesetze mehr beschlossen werden. Also ist das so die Phase, in der viele Gesetze noch im Bundestag behandelt werden. Da kann ich jetzt aber keine akute Zahl nennen. Mir ist auch keine bisher begegnet. Ich weiß nicht, ob wir darüber Buch führen. Und sollte das doch die Möglichkeit sein, gebe ich Ihnen oder stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Glaube aber, per Knopfdruck sollte das im Deutschen Bundestag deutlich einfacher zu recherchieren sein. Was war die zweite Frage?
Die zweite Frage war Ministerpräsidenten.
Ach so, mit dem Ministerpräsidenten. Im Augenblick gibt es da, weiß ich von keinen direkten Gesprächen zu diesem Thema. Und da muss man ja auch sagen, also der Deutsche Bundesrat, das ist ja das Gremium der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, der tagt meines Wissens Ende übernächster Woche. Am 29. ist da, glaube ich, die nächste Bundesratssitzung. Im Vorfeld gibt es auch immer wieder Begegnungen des Bundeskanzlers. Und man kann da auch vorher telefonieren. Wüsste jetzt aber nicht, dass es da etwas gäbe, was besonders akut ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin in Deutschland die Telefonnummer des Bundeskanzlers hat. Und sollte es da etwas geben, was man für besonders wichtig hielte, denke ich, gibt es da auch eine kurze Kontaktaufnahme.
Dann Herr Ratsch nochmal, bitte.
Ja, nochmal ganz kurz zurück zum Thema Bundeswahlleiterin. Inwieweit gab es denn, bevor diese diesen Brief geschickt hat, Kontakte mit dem Kanzleramt und was war da der Inhalt?
Ich glaube, da gab es verschiedene Medienanfragen, die über das Wochenende gekommen sind. Meines Wissens gab es zunächst einen Anruf der Bundeswahlleiterin im Büro beim Chef des Bundeskanzleramtes, in dem sie ihn informiert hatte über ihre Zweifel und dann darüber informiert hat, dass sie einen Brief geschickt hat, aber zu genaueren Inhalten. Dazu kann ich jetzt ad hoc nichts sagen, aber ich weiß, da gibt es Medienanfragen, die dann auch beantwortet worden sind, relativ umfänglich, wenn ich das richtig erinnere.
Dann Herr Jessen nochmal. Der Vizekanzler Robert Habeck spricht offenbar im Moment gerade mit dem Bundespräsidenten über Kausalitäten der Neuwahl. Ist das inhaltlich abgesprochen worden zwischen Vizekanzler und Kanzler oder hat er das sozusagen auf eigene Faust jetzt gemacht?
Also ich glaube, in den vergangenen Tagen und Wochen hat es immer wieder Kontakte zwischen Regierungsvertretern, Oppositionsvertretern und dem Bundespräsidenten gegeben. Das sind alles Gespräche, die A, vertraulich sind und B, natürlich in jedem Benehmen jedes Einzelnen liegen. Es gibt da keine Linie, die man miteinander abgesprochen hätte oder abgesprochen hat oder absprechen müsste. Der Bundeskanzler ist im engen Kontakt mit dem Bundespräsidenten. Ich weiß, der Oppositionsführer war am Donnerstag beim Bundespräsidenten und jetzt Herr Habeck. Und das ist auch gute Übung und regelmäßige Gespräche. Und dass das heute zu dem jetzt uns alle und Sie ja auch beschäftigten Thema der Neuwahlen geht, ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache.
Ja, aber meine Frage war ja gewesen, ob die Inhalte, ich meine, es ist ja doch immer noch eine, wenn man so will, rot-grüne Restkoalition, ob die Inhalte eines Verfahrens vorab zwischen Kanzler und Vizekanzler besprochen worden sind. Das ist doch etwas anderes, als wenn Oppositionsführer oder wer auch immer jetzt dann zum Bundespräsidenten geht.
Ich meine mich zu erinnern, auch wenn es schon drei Sätze her ist, gesagt zu haben, dass so etwas nicht abgesprochen wird, nicht abgesprochen werden muss. Und insofern ist das die Antwort auf Ihre Frage.
Dann Herr Lange.
Ja, Herr Hebestreit, ich habe noch mal eine Frage zur Vertrauensfrage. Ich verstehe es noch nicht. Der Kanzler sagt, er macht es von der Entscheidung der Herrn Merz und Mütze nicht abhängig. Herr Merz hat aber ja schon gesagt, Vertrauensfrage bitte am Mittwoch. Also müsste der Kanzler nach meiner Logik, die aber nicht stimmen muss, ja nur noch Herrn Mütze nicht fragen. Das ist eine Partei. Also hat er schon mit Herrn Mütze nicht telefoniert und das geklärt?
Na, Herr Lange, ich glaube, dann haben Sie den Kanzler nicht ganz richtig verstanden. Ich glaube, der Kanzler hat gesagt, dass er anregt, das war ja eben der vordere Teil der Regierungspressekonferenz eben auch schon Thema, dass Herr Mützenich und der Herr Merz gemeinsam gucken, was machbar ist. Ich kann Sie schon beruhigen, dass der Bundeskanzler am Mittwoch nicht die Vertrauensfrage stellen wird. Insofern müssen wir nicht zu aufgeregt mit Blick auf dann Freitag gucken. Aber dass Herr Merz und Herr Mützenich sehen, ob es Gesetzentwürfe gibt, die Sie für so wichtig halten, dass sie nicht dem Diskontinuitätsprinzip zum Opfer fallen, sondern relativ zügig jetzt auch miteinander im Deutschen Bundestag noch beschlossen werden können. Und im Zuge dieser Gespräche kann man natürlich auch über, wann ein guter Zeitpunkt wäre, die Vertrauensfrage zu stellen, miteinander sprechen. Und auf die organisatorischen Fragen dazu sind wir ja auch schon eingegangen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema? Herr Jessen?
Beschäftigt sich die Bundesregierung, vor allem der Kanzler, auch mit der Option, die es ja geben kann, dass er bei der Vertrauensfrage auf einmal das Vertrauen erhält, weil ihm eine Partei, um zu destruieren, um zu chaotisieren, auf einmal sagt, ja, da stimmen wir mal zu. Also die AfD hat so etwas bei anderer Situation schon gemacht. Wie sind Sie auf eine solche Situation vorbereitet, auf eine solche Option?
Also zunächst einmal sieht das Grundgesetz vor, dass der Bundeskanzler den Antrag stellt in seinem Benehmen, wann er das Vertrauen befragt. Und wenn es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gäbe, konjunktiv, hypothetisch, dann müsste man damit umgehen. Ich glaube, den Fall, den Sie hier schildern, der nicht komplett absurd ist, das möchte ich gerne einräumen oder so, ist aber einer, den man ich hier jetzt nicht öffentlich diskutieren wollen würde. Ich glaube, erst einmal ist das so, dass die Vertrauensfrage ist ja auch noch offen, ob es, ich glaube, mit namentlicher Abstimmung verbunden ist oder nicht. Insofern weiß man dann auch, wer einem das Vertrauen ausspricht oder nicht.
Darf man daraus schließen oder ist die Schlussfolgerung richtig, dass der Kanzler verhindern wird und seine Partei, dass er mit den Stimmen der AfD weiterhin Kanzler bleiben würde?
Herr Jessen, so sehr ich Ihr Interesse an dieser Frage verstehe, bitte ich um Verständnis, dass ich auch nicht um Parteien, die im Augenblick nicht so im Fokus stehen, plötzlich eine solche Rolle zuweisen zu können, mich dazu nicht öffentlich einlasse. Meine Erwartung ist, dass der Bundeskanzler die Unterstützung der Sozialdemokratie erhalten wird, wenn er die Vertrauensfrage stellt und womöglich auch der Partei Bündnis 90 oder der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Und alles Weitere muss sich dann weisen. Vielleicht stimmt ja auch die Union für ihn.
Frau Landwehr, ist das dazu jetzt?
Na, ich habe eine Frage zum Haushalt.
Dann frage ich jetzt erstmal nochmal nach dem Wahltermin und dann passt das sozusagen so halb dazu. Gibt es jetzt noch Fragen unmittelbar zum Thema? Herr Rinke?
Auch mit Blick auf die Vertrauensfrage und die weitere Entwicklung, gibt es eigentlich zwischen Herrn Scholz und Herrn Merz weitere Kontakte? Also ich frage vor allem mit Blick auf die außenpolitischen Kontakte, kommen wir vielleicht nachher nochmal genauer zu einigen mit Herrn Trump. Aber gibt es da eine Absprache, dass der Bundeskanzler sich jetzt auch beim Oppositionsführer erkundigt, mit Blick auf die Neuwahlen, was der für Positionen in der, zum Beispiel in der Europapolitik vertritt, damit der Kanzler dann mit einer abgestimmten Position in internationale Verhandlungen geht?
Herr Rinke, ich bin überrascht. Ich wüsste nicht, warum der Bundeskanzler sich mit dem Oppositionsführer über regierungspolitische Grundsatzpositionen austauschen sollte, die darüber hinausgehen, dass man jeweils weiß, was der andere so grundsätzlich einschätzt. Wir haben noch nicht einmal Neuwahlen angesetzt. Dann gibt es Neuwahlen. Der Bundeskanzler hat gestern sehr klar gemacht, dass er anstrebt, seine Wiederwahl zu organisieren, dass er ein Mandat der Bürgerinnen und Bürger kriegt, dass er davor warnt, Umfragen für bare Münze zu nehmen und er auch sich darauf freut, im Austausch in einem Wahlkampf unterschiedliche Positionen deutlich zu machen und nicht nur den Machtwillen des jeweiligen Gegenübers zu spüren. Und insofern ist das, was Sie jetzt nahelegen, doch erstaunlich.
Okay, das ist immer wieder gut, weil man Sie auch noch erstaunen kann oder überraschen kann. Aber ich habe ja noch mal gefragt nach den Kontakten. Gibt es jetzt noch Kontakte zwischen Herrn Scholz und Herrn Merz oder finden die im Moment nicht statt?
Ich glaube, es gab am Donnerstag einen Kontakt und soweit ich das im Augenblick übersehe, gibt Herr Merz relativ zeitnah immer Pressekonferenzen, nachdem er den Bundeskanzler getroffen hat. Insofern werden Sie das dann ja auch mitbekommen, wenn es wieder der Fall sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass es am Mittwoch, sprechen Sie nacheinander im Deutschen Bundestag. Auch da werden Sie sich sicherlich kurz austauschen, aber ich habe jetzt keine inhaltlichen Gespräche, wenn Sie darauf abspielen, sowohl was die Frage der Vertrauensfrage jetzt angeht, da gab es am Donnerstag ein kurzes Gespräche im Bundeskanzleramt und da ist jetzt meines Wissens nichts Akuter angesetzt. So, aber sollte es der Fall sein und wir darüber berichten wollen und dürfen, dann tun wir das auch.
Als letzte Frage zu diesem Komplex, Herr Kollege.
Gab es denn, also im weitesten Sinne zu den Kontakten, gab es denn seitdem nochmal Gespräche mit Herrn Lindner, zwischen Herrn Scholz und Herrn Lindner?
Also soweit mir das bewusst ist, gab es einen kurzen Kontakt vor der Verabschiedung im Schloss Bellevue. Noch hinter verschlossenen Türen hat man sich die Hand gegeben und zwei Worte gewechselt. Und das ist meines Wissens der letzte Kontakt, der ihm auf direkte Art und Weise mir bekannt ist. Aber der Bundeskanzler ist auch am Donnerstag dann nach Budapest aufgebrochen und am frühen Freitagabend erst zurückgekommen. Und am Wochenende, meines Wissens, gab es keine Kontakte.
Dann Frau Landwehr.
Nicht eine Frage zu dem Nachtragshaushalt 24. Frau Karlweil, Sie hatten ja da am Freitag schon was zugesagt. Wenn der jetzt nicht verabschiedet wird, dann wird der Autobahn GmbH 300 Millionen fehlen. Oder zumindest kann sie sie erstmal nicht ausgeben. Und Sie sagten, man könnte das über eine überplanmäßige Ausgabe regeln. Jetzt ist die Frage, wie, also wird das so kommen? Oder die Frage geht auch an Herrn Pauli. Die zweite Frage ist zur Deutschen Bahn, die wohl offenbar um 2,5 Milliarden fürchtet, die sie nicht mehr kriegt. Das ist die Frage, also es stand jetzt gerade in der Süddeutschen, ob Sie dazu etwas sagen können. Und dann noch einmal zum moderne Schiene-Gesetz, worauf das ja auch bei Ihnen in der Pipeline ist und was erarbeitet wird und wohl Ende des Jahres vorgelegt werden sollte. Gehen daran die Arbeiten weiter? Und wann kommt es?
Die Mehrheit der Fragen ging an mich, deshalb fange ich vielleicht einfach mal an. Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich zu den laufenden Haushaltsverhandlungen nicht äußern können, was den Bundeshaushalt 2025 betrifft. Und speziell zu dieser Frage bezüglich der Autobahn, auch mit dem Nachtragshaushalt, würde ich dann doch nochmal ans BMF verweisen. Sie hatten angesprochen die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung. Da geht es um die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3, römisch 3 mit der Deutschen Bahn und um einen Nachtrag über 2,5 Milliarden Euro vor dem Hintergrund der Novelle des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Hier ist es so, dass eine grundsätzliche Einigkeit herrscht zwischen dem BMDV und dem BMF und rein formell ist nur noch eine im Haushaltsausschuss eine einfache Mehrheit erforderlich, um diesen Nachtrag umzusetzen. Und dementsprechend würde ich jetzt hier auf dieses Verfahren verweisen. Wir sind aber jetzt hier keine Konflikte bekannt. Insofern sind wir da zuversichtlich. Der dritte Punkt, den Sie angesprochen hatten, ist das, helfen Sie mir bitte noch mal kurz, Das moderne Schienengesetz. Das ist eines der Vorhaben, das jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, noch aussteht. Es war noch nicht im Kabinett. Grundsätzlich ist es so, dass wir an den Herausforderungen, die wir haben, unabhängig von dieser aktuellen Situation mit der Regierungsumbildung, natürlich kontinuierlich weiter arbeiten und bitte Sie aber jetzt um Verständnis, dass wir jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen können. Einen konkreten Zeitplan etc. kann ich hier jetzt natürlich noch nicht transparent machen oder vorlegen.
Okay.
Ja, ich kann da gerne noch mal kurz ergänzen. Wie Sie schon sagen, hatte ich mich ja am Freitag hier geäußert und ich hatte auf Nachfrage dargestellt, was quasi der Weg wäre, sollte ein Nachtragshaushalt nicht verabschiedet werden. Allerdings war das natürlich sehr allgemein. Es gibt bislang zurzeit laufen noch die Beratungen dazu und deswegen gibt es noch nichts Abschließendes, was ich Ihnen jetzt hier mitteilen kann.
Noch Fragen direkt jetzt sozusagen zu den Finanzen, Haushalt, Herr Rinke?
Ja, Frau Kalwey, Nachfrage, sorry, wenn das schon mal gefragt wurde am Freitag, da war ich nicht da. Zum Nachtragshaushalt 2024. Können Sie sagen, ob der eigentlich in diesem Jahr unbedingt beschlossen werden muss mit einem Bundestagsbeschluss oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie man rechtlich damit umgeht, dass da die Finanzierung für Projekte und etc. gesichert ist?
Auch da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass zurzeit die entsprechenden Beratungen und Prüfungen noch laufen und ich Ihnen jetzt dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts mitteilen kann.
Aber noch mal einfach nur Verständnisfrage, gäbe es denn andere Wege als einen Bundestagsbeschluss?
Auch das ist Gegenstand der Beratung und der Prüfung.
Okay. Herr Ratsch?
Nochmal zurück ans Verkehrsministerium. Inwieweit sehen Sie denn nach dem Scheitern der Ampel das Deutschland-Ticket in Gefahr?
Es ist ganz grundsätzlich so, dass wir ja beim Deutschland-Ticket eine Finanzierungsvereinbarung haben zwischen dem Bund und den Ländern. Es gibt eine, also die Einigung, die kennen Sie ja, besteht darin, dass Bund und Länder anteilig jeweils zur Hälfte, also jeweils 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr beisteuern. Diese Finanzierungsvereinbarung hat jetzt natürlich grundsätzlich weiterhin Gültigkeit. Zugleich ist es so, dass, und das hat Herr Alexandrin am Freitag ja auch schon ausgeführt, dass es jetzt noch um die Frage geht, wie wir mit bislang nicht verwendeten Mitteln umgehen, die aus den Vorjahren stammen, beziehungsweise aus dem Einführungsjahr. Und hier gibt es quasi jetzt noch einen offenen Fall, der im Parlament ist. Da möchte ich darauf hinweisen, dass es ganz grundsätzlich so ist, dass das Deutschland-Ticket natürlich sehr einhellig als ein sehr großer Erfolg gesehen wird. Wir haben 13 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Und wir nehmen auch zur Kenntnis, dass unabhängig von der Parteizugehörigkeit bei den Ländern, die ja zuständig sind für die Umsetzung des Deutschland-Tickets, eine große Einigkeit auch darüber herrscht, dass das Deutschland-Ticket etwas Gutes ist, ein tolles Projekt, das fortgeführt werden soll. Und vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle handelnden Akteure, dass man sich bei offenen Finanzfragen einig wird.
Dann Herr Steiner.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz nachfragen, Frau Kalwey, nur damit ich das richtig einsortiert habe. Ich habe das BFF-Urteil so verstanden, dass es aber zwingend in diesem Jahr stattfinden muss, dass man einen entsprechenden Beschluss in irgendeiner Form herbeiführt, um das Prinzip der Jährigkeit und Jährlichkeit auch einzuhalten. Ist das korrekt?
Nochmal, ich würde mich jetzt ungern an dieser Stelle weiter zu dem Thema äußern. Es laufen zurzeit die Beratungen dazu. Ich habe mich am Freitag mit Blick auf einen Termin geäußert und das können Sie gerne nochmal nachschauen. Wie gesagt, heute habe ich nichts dazu zu ergänzen.
Dann Frau Landwehr nochmal.
Herr Wissing arbeitet ja derzeit ohne parlamentarische Staatssekretäre. Wie weit ist denn da, sind die Überlegungen denn gediehen, also wen er holt und vor allem, er ist ja nun parteilos, wo kann er denn Staatssekretäre finden? Also ist es dann vor allem bei den Koalitionsfraktionen, die noch übrig sind, oder ist es, kann er auch einfach sagen, okay, könnte sich auch ein CDU, CSU-Staatssekretär holen?
Ich möchte mich jetzt hier zu konkreten Personalfragen nicht äußern. Wenn wir da etwas zu verkünden haben, dann werden wir das auch tun, aber zum jetzigen Zeitpunkt steht das nicht an.
Herr Kollege nochmal.
Ja, ich wollte nur nochmal nachfragen, Frau Kalwey, die Frage des Kollegen, warum können Sie uns denn nicht sagen, ob das Prinzip der Jährlichkeit eingehalten werden muss jetzt im Haushalt und in den Verhandlungen? Warum können Sie uns das nicht sagen?
Die Frage hier war nach Wegen, die gesucht werden gefunden werden können. Ich verweise gerne nochmal darauf, dass ich mich am Freitag hier schon dazu geäußert habe und ich habe ihn da auch genannt. Bis wann dieser Haushalt abgeschlossen sein müsste und was passieren würde, wenn er nicht abgeschlossen wäre. Da möchte ich Sie wirklich einfach gerne aufs Protokoll verweisen.
Dann Herr Steiner nochmal.
Ja, Nachfrage an Herrn Pauli wegen der parlamentarischen Staatssekretäre. Meines Wissens ist es ja keine Pflicht, dass es parlamentarische Staatssekretäre gibt. Strebt Herr Wissing das denn an?
Ich bleibe bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Dann gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste neues Thema, Herr Warwick.
Die Vereinten Nationen haben am 8. November einen detaillierten Bericht veröffentlicht, der erstmals auch von den UN selbst verifizierten Totenbericht basiert. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass 70% der in Palästina oder in Gaza getöteten Palästinensern Frauen und Kinder sind. Ein Großteil der Toten starb durch Bombardements von Wohnhäusern. Die UN gibt diese Zahl wiederum mit darunter 44% getötete Kinder an. Ich gehe mal davon aus, dieser Bericht ist Ihnen bekannt. Da würde mich erstmal grundsätzlich interessieren, ob Sie die dort in dem Bericht genannten Zahlen für vertrauenswürdig halten.
An wen richtet sich die Frage?
Ans Auswärtige Amt im Zweifel.
Gut. Ja, vielen Dank für die Frage. Also den Bericht kennen wir natürlich, der ist ja vom Büro des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen. In der Tat ist der
Bericht schockierend, zutiefst schockierend. Die Zahlen sind zutiefst schockierend. Sie wissen ja, wie schwierig es ist, die Zahlen zu verifizieren vor Ort. Wir sind ja selbst vor Ort nicht präsent. Insofern kann ich mich hier zu den Zahlen auch nicht näher einlassen. Aber es ist natürlich eine relativ detaillierte Arbeit, die der Hochkommissar da geleistet hat. Insofern ist, glaube ich, jetzt auch vollkommen klar, was daraus folgt. Und Sie haben ja vielleicht zur Kenntnis genommen, was auch die Außenministerin gestern nochmal gesagt hat zur Lage in Gaza. Es ist ja klar, und da setzen wir uns ja auch schon länger für ein, dass diese schweren Kampfhandlungen ein Ende finden müssen und dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen muss. Nicht nur, damit die Geiseln freikommen, sondern damit eben auch das Sterben in Gaza endet. Und ganz konkret mit Blick auf die humanitäre Hilfe müssen jetzt Hilfslieferungen über alle Grenzübergänge, die verfügbar sind, erfolgen. Es müssen sichere Routen etabliert werden. Es muss mit den Vereinten Nationen kooperiert werden. Das gilt natürlich nicht nur für die israelische Armee, sondern es gilt auch für die Hamas. Aber es ist vollkommen klar, dass es so, wie es in Gaza läuft, nicht weitergehen kann.
Zusatz? Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie diesen Bericht für vertrauenswürdig? Dann würde mich noch interessieren, ob Sie dann in Folge auch die Einschätzung der Vereinten Nationen teilen, die diese Zahlen, ich zitiere, für einen systematischen Verstoß gegen die grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts halten, beziehungsweise sagen, die deuten darauf hin. Teilen Sie denn auch diese Einschätzung?
Naja, es ist doch vollkommen klar und es ist ja auch nichts Neues, was wir sagen, dass das israelische Recht auf Selbstverteidigung seine Grenzen im humanitären Völkerrecht findet und Israel wie jedes andere Land der Welt natürlich ans humanitäre Völkerrecht gebunden ist.
Ja, aber sehen Sie da jetzt auch einen Verstoß wie die Vereinten Nationen oder nicht?
Das liegt nicht an mir, das hier von der Bank weg sozusagen einzuordnen. Sie wissen ja, dass es dazu auch Verfahren vor internationalen Gerichten gibt, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Klar ist doch aber, dass sich unser ganzer Fokus darauf richtet, dass sich die Lage in Gaza ändern muss und die Lage der Menschen dort ändern muss.
Herr Ayesh.
Ja, wir haben alle gehört, dass Hunger bedroht Gaza. Meine Frage, wie lange wird die Bundesregierung noch Netanjahu-Politik so unterstützen?
Ich habe ja, Sie müssten den Anfang Ihrer Frage nochmal wiederholen. Den habe ich einfach akustisch nicht verstanden.
Das ist Völkermord.
Können Sie den Anfang Ihrer Frage nochmal wiederholen?
Die Politik Netanyahus, Völkermord gegen die Palästinenser in Gaza und in Westjordanland. Die ist diese Unterstützung mit Waffen, mit allem. Ja, ist das so?
Also, Herr Jasch, ich habe ja gerade eben gesagt, Israel wehrt sich ja gegen Angriffe der Hamas und hat auch das Recht, wie jedes andere Land der Welt, sich zu verteidigen. Aber das israelische Vorgehen findet natürlich seine Grenzen, wie bei jedem anderen Konflikt auch, im humanitären Völkerrecht. An das humanitäre Völkerrecht muss sich Israel halten. Und es ist natürlich so, dass wenn man die Bilder aus Gaza sieht, wenn man diese Berichte sieht, dass man Fragen haben kann, ob wir uns da noch im Rahmen dessen bewegen. Und diese Fragen müssen geklärt werden. Das ist aber letztlich ja an der israelischen Regierung, das darzulegen. Und wie gesagt, es gibt ja auch Verfahren auf internationaler Ebene, die sich damit beschäftigen.
Entschuldigung, wir hören immer von Thema Hamas. Also, die Einwohner von Gaza, die sind nicht alle, gehören nicht alle zu Hamas. Ja, die sind einfach Leute, die leben in einer Katastrophe. Diese Katastrophe ist Netanyahus verantwortlich.
Herr Jasch, dann haben Sie mich falsch verstanden. Das habe ich ja auch nicht behauptet. Natürlich leben in Gaza sehr viele Menschen, Zivilistinnen und Zivilisten, die nichts mit der Hamas zu tun haben und deren Wohl gilt es zu schützen. Das ist ja auch die Vorgabe des humanitären Völkerrechts.
Herr Saffelberg?
Ja, eine Folge vielleicht von diesem Krieg dort sind die antisemitischen Angriffe in Amsterdam. Sie haben davon gehört. Also das hat auch mit dem Spiel von Maccabi Tel Aviv zu tun. Ich wollte fragen, wie die Bundesregierung das bewertet, weil auch gestern zum Beispiel, übers Wochenende, werden überall in Amsterdam müssen jüdische Bewohner dort, die werden gezwungen, ihre Pässe zu zeigen. Und man hört das auch aus anderen Ländern, Belgien zum Beispiel. Wie bewerten Sie das? Und vielleicht an das BMI. Ich habe gehört, dass der Verein Maccabi Berlin, dass da ständig sehr viel Polizeipräsenz bei Spielen von Fußballspielen dabei sein muss oder bei Jugendspielen. Also wie lange wollen Sie das aufrecht erhalten?
Vielleicht ganz grundsätzlich. Der Bundeskanzler hat sich ja zu den Vorfällen in Amsterdam bereits am Freitag geäußert auf der Plattform X, ehemals Twitter. Und das sind natürlich bestürzende Situationen und Vorfälle, die da abgelaufen sind. Und das, was Sie schildern, ist natürlich genauso bestürzend. Das kann man nicht akzeptieren. Da sind auch alle aufgefordert, die Zivilgesellschaft aufgefordert, sich solchen Dingen entgegenzustellen. Und Sie haben ja zu Recht auch darauf verwiesen, was in Deutschland zum Teil nötig ist, um jüdische Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Wir haben das jetzt seit dem 7. Oktober wiederholt, insbesondere in Berlin, aber auch in anderen Städten mit gewalttätigen Demonstrationen und Übergriffen erlebt. Aber auch, und das weiß ich auch aus persönlichen Begegnungen und Fußballspielen, ist das insbesondere für Vereine wie Maccabi eine besondere Herausforderung, dass dann ein hoher Sicherheitsstandard gewährleistet werden muss. Und das ist auch etwas, was unserer Gesellschaft nicht akzeptabel ist und auch nicht gut tut. Da sollten wir alle zusammenstehen.
Ja, auch die Bundesinnenministerin hat sich am Freitag geäußert, hat das, was in Amsterdam passiert ist, scharf verurteilt. Das zeigt, mit welchem Ausmaß antisemitischer, anti-israelischer Übergriffe wir es zu tun haben. In den Niederlanden, aber leider auch in Deutschland, und eine Bedrohungslage, die sich seit dem 7. Oktober 2023 weiter massiv verschärft hat. Das sehen wir ja auch in einer beinahe Verdopplung von antisemitischen Straftaten seitdem. Die Sicherheitsbehörden reagieren da sehr aufmerksam drauf. Der Schutz ist vielerorts verstärkt worden, und das geht in Deutschland bis dahin, dass auch Amateurspiele oder Jugendspiele zum Teil von der Polizei geschützt werden müssen, insbesondere bei Maccabi-Spielen. Und die Bundesinnenministerin ist mit Maccabi Deutschland sehr regelmäßig im Austausch, regelmäßig den Präsidenten von Maccabi Deutschland getroffen. Da gibt es einen ganz engen Austausch, und dieser Schutz, den es im Moment durch die Landespolizeien in Deutschland gibt, der ist absolut notwendig und wird sicherlich auch weiter so gewährleistet sein müssen, solange diese Bedrohung so hoch ist. Und der stellen wir uns entgegen, und eben auch mit einem zum Teil massiven Polizeischutz.
Dann Herr Jessen, danach Herr Warwick. Herr Wagner, Empathie und Solidarität mit einer leidenden Zivilbevölkerung kann man in Worten ausdrücken. Das tut die Außenministerin. Man kann aber auch durch symbolische Handlungen dies zum Ausdruck bringen. Es wird in der politischen Debatte der Öffentlichkeit gefragt, könnte Baerbock eigentlich Gaza besuchen und durch einen solchen Besuch physisch ihre Anteilnahme, ihre Solidarität zum Ausdruck bringen?
Herr Jessen, Solidarität ist ja eins, wie Sie sehr richtig unterstreichen, aber uns geht es ja um konkretes Handeln. Wir haben ja im Frühjahr gesehen, als auf das massive Drängen der internationalen Gemeinschaft von uns durch unsere Besuche, durch die vielen, vielen Gespräche, durch das Einsetzen von Sigrid Kaag als Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe, aber eben natürlich klar am Ende auch durch die einstweilige Anordnung des IGHs, es ja gelungen ist, zeitweilig mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Ich glaube, solch einen Paradigmenwechsel bräuchte es jetzt auch nochmal. Insofern steht das im Vordergrund unserer Bemühungen. Dazu stimmen wir uns mit unseren internationalen Partnern ab. Dazu führen wir das Gespräch mit der israelischen Regierung, um eben zu erreichen, dass das Leid und das Sterben in Gaza aufhört, indem wir jetzt einen massiven Zustrom humanitärer Hilfe in Gaza sehen. Das ist nämlich, was es braucht, wenn man sich die Zahlen der LKWs anschaut, die da im Moment nach Gaza reinkommen. Insofern steht ein Besuch der Außenministerin in Gaza natürlich gar nicht auf der Tagesordnung, weil er ja auch praktisch nicht möglich wäre.
Ja, genau, das ist die Frage. Also es wird in der Debatte, ich zitiere das mal, darauf hingewiesen, ja, sie reist häufig in die Ukraine, sie war auch im Libanon, wäre nicht vor dem Hintergrund der Realität dann doch ein Besuch in Gaza ein sinnvolles Zeichen? Sie sagen, faktisch nicht möglich. Woran scheitert es? Wer müsste zustimmen? Welche Bedingungen müssten gegeben sein?
Ja, wir reden ja über ein aktives Kampfgebiet, ein Konfliktgebiet, und
sozusagen, ich mag mir jetzt nicht vorstellen, unter welchen praktischen organisatorischen Vorkehrungen so ein Besuch ablaufen müsste, aber es ist ja auch so, dass unsere Partner das im Moment nicht in Erwägung ziehen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht sozusagen uns jeden Tag die Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt an den Auslandsvertretungen und eben auch die Außenministerin persönlich in ihren Gesprächen und Kontakten dafür einsetzen, dass das Leid in Gaza ein Ende nimmt.
Herr Warwick?
Gern zurückkommen zu den Ausschreitungen in Amsterdam. Also sowohl der Kanzler als auch die Außenministerin haben die Ausschreitungen ja umgehend verurteilt. Die Außenministerin hat aber explizit auf die Bilder aus Amsterdam verwiesen, der Kanzler auf Berichte. Jetzt haben die Tagesschau und viele andere Leitmedien Bildmaterial gesendet, von dem wir wissen, dass dies um 180 Grad gedreht wurde und tatsächlich Randale und Ausschreitungen gegen Amsterdamer Passanten durch Maccabi-Fans zeigten. Die Tagesschau hat das mittlerweile auch korrigiert und sich entschuldigt. Da würde mich interessieren, handelte es sich denn um dieses Bildmaterial, was jetzt zurückgezogen wurde, was der Kanzler und die Außenministerin gesehen hatten, die zu den entsprechenden Äußerungen auf X führten?
Herr Warwick, der Kanzler hat sich ja ausdrücklich auf Berichte bezogen. Das ist Texte. Das sind Fernsehbilder, das sind Radioberichte und ich glaube, es besteht keinerlei Zweifel, dass es diese Vorfälle gegeben hat und da sollte auch niemand versuchen, hier neue Zweifel zu schüren. Und es gehört sich auch für ordentlichen Journalismus, wenn man merkt, dass ein Fehler passiert ist oder dass man Desinformation aufgesessen ist oder Desinformation betreibt, das zu korrigieren. Und insofern ist das sehr vorbildlich, wie die ARD auf diesen Fehler, der ihnen passiert ist, reagiert hat. Und eben, das ist der Unterschied. Das waren die Bilder, die falsch interpretiert worden sind, beziehungsweise ihnen zugespielt worden, die nicht korrekt gewesen sein mögen. Aber die Tatsache, dass sich das abgespielt hat, daran gibt es keinen Zweifel und den sollte auch niemand hier sehen.
Gut, meine Frage ging ja auch an die Außenministerin. Die hat explizit gesagt, dass sie aufgrund dieser Bilder interveniert hat. Da würde ich ganz gerne wissen, ob das diese Bilder waren, die mittlerweile zurückgezogen werden mussten vom Großteil der deutschen Presse. Bild, steht das noch aus?
Ja. Herr Warwick, ich habe dem, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat, dem habe ich nun wirklich nichts hinzuzufügen.
Dann noch eine weitere
Verständnis. Stellt Sie gleich auf die Liste, Herr Kollege.
Aber ich habe eine normale
Nachfrage. Nee, das war jetzt schon die zweite Nachfrage. Insofern setze ich hier wieder die auf die Liste. Herr Warwick, ich setze Sie wieder auf die Liste und Sie kommen gleich wieder ran.
Ich wollte nur noch mal nachfragen, Herr Wagner, weil Sie gerade gesagt haben, dass sich Solidarität vor allen Dingen in konkreten Handeln auch ausdrückt. Die Bundesaußenministerin befürwortet ja auch Waffenlieferungen, deutsche Waffenlieferungen nach Israel. Ob sich daran an der Position was geändert hat, angesichts der Lage in Nordgaza und vielleicht auch das Gleiche auch nochmal an Herrn Hebestreit gefragt, ob der Kanzler seine Äußerungen, die er in dem Zusammenhang in dem Bundestag getätigt hat, auch aktuell wieder so wiederholen würde.
Sie wissen ja, dass wir dazu hier auch immer wieder Stellung nehmen und ich werde Sie wahrscheinlich enttäuschen, wenn ich jetzt sage, natürlich werden solche Entscheidungen immer im Lichte des Einzelfalls getroffen und dabei spielen natürlich Aspekte wie humanitäres Völkerrecht auch eine Rolle.
Ich habe dem jetzt nichts Akutes Neues hinzuzufügen.
Dann Herr Warwick.
Verständnisfrage zu meiner vorherigen Frage. Sie betonen ja sonst hier immer, A, dass man Medienberichte grundsätzlich nicht kommentiert und ebenso, dass man polizeiliche Ermittlungen abwartet, bevor man entsprechend Stellung bezieht. Das ist jetzt beides in dem konkreten Fall nicht passiert. Könnten Sie mir kurz darlegen, aus welcher Motivlage man sich diesmal entschieden hat, von diesem Grundsatz der Bundesregierung abzuweichen?
Herr Warwick, ich glaube nicht, dass Ihr Vorhalt in diesem Fall zutrifft, sondern wir sind schon so, dass wir, wenn wir Hinweise haben, glaubwürdige Berichte haben, auf solche furchtbaren Vorfälle, dass wir uns äußern. Es ist ein Unterschied, ob es um strafrechtlich relevante Fragen geht zu Einzelpersonen oder so, aber ich glaube, das tun wir zu ganz verschiedenen Vorfällen, die es immer wieder gibt in aller Welt und da differenzieren wir schon sehr genau und insofern ist der Vorhalt hier nicht einschlägig.
Zusatz?
Gut, also sowohl ein Großteil des gezeigten Bildmaterials, was wir gesagt haben, war um 180 Grad gedreht und die Darstellung der Amsterdamer Polizei sprechen von zerstörten Taxis, rassistischen Rufen, Angriffen auf Passanten durch die Maccabi-Fans. Deswegen würde mich interessieren, wieso denn die Außenministerin, auch der Kanzler, wenn dann nicht auch beide Seiten kritisiert haben, also Tod den Arabern wünschen oder sich über tausende getötete Kinder lustig machen und Passanten in der Amsterdamer Innenstadt angreifen, wäre er, wenn, dann ebenfalls verurteilswürdig.
Herr Warwick, Sie mögen das hier noch immer und immer wieder fragen, aber Sie können es nicht ungeschehen machen, was dort passiert ist. Und der Bundeskanzler und die Außenministerin haben sich zu einem sehr konkreten Fall, das ist ein Unterschied, und das ist der Unterschied, wenn Leute gruppenbezogene Gewalt verherrlichen, beziehungsweise gruppenbezogene Gewalt vorkommt, dass wir uns dazu äußern. Das ist auch eine politische Äußerung und da werden wir uns auch nicht von distanzieren, wenn das Ihnen nahe liegt. Ich glaube, man muss in all diesen Fällen immer und differenziert drauf blicken und wir haben hier viele Stunden miteinander verbracht, um das Thema des Nahostkrieges und die Situation in Gaza oder jetzt auch die Situation im Libanon miteinander zu diskutieren. Und Sie kennen die Haltung der Bundesrepublik, der Bundesregierung zum Staat Israel und unsere besondere Verantwortung, die wir da sehen. Aber jetzt in diesem Falle frage ich mich, worauf Sie hinaus wollen und was der eigentliche Vorhalt ist. Ich glaube, wir haben ja umfänglich Ihnen erläutert, was unsere Position ist. Sie mögen die nicht teilen, das ist Ihr gutes Recht, aber ich glaube, Sie kriegen von uns keine andere Position hier dargelegt.
Mit Blick auf die Uhrzeit verlasse ich dieses Thema. Frau Lehmann hatte sich noch gemeldet mit einem neuen Thema.
Genau, ich habe noch.
Warten Sie.
Ja. Ich habe noch eine Frage ans BMBF zum Digitalpakt. Ich lese Sie mal im Auftrag eines Kollegen vor. Und zwar. Die Länder erwarten ja vom jetzt zuständigen Bundesbildungsminister Cem Özdemir ein baldiges Treffen, um den noch ausstehenden Digitalpakt 2.0 zu Ende zu verhandeln. Ist so ein Treffen geplant, beziehungsweise inwieweit schrieb die Bundesregierung eine Verschiebung oder beziehungsweise eine Verabschiebung des Digitalpakts 2.0 an?
Also für den Bundesbildungsminister ist wichtig, dass er jetzt Vorhaben und Themen sich anschaut, sich einarbeitet. Ihm ist wichtig, den Übergang zu Neuwahlen verantwortungsvoll und geordnet zu gestalten. Und er hat klargestellt, eine gute Bildung und die Sicherung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes sind für die Zukunft Deutschlands von überragender Bedeutung. Ich bitte um Verständnis, er hat gerade seine Arbeit aufgenommen und verschafft sich einen Überblick über die anstehenden Aufgaben und prioritären Themen. Und insofern kann ich ihn aktuell auch zu dem Thema keine näheren Angaben machen.
Okay.
Herr Steiner dazu?
Ja, in dem Kontext, um das zu verstehen, er hat gerade seine Aufgaben aufgenommen. Heißt das auch, dass es eine Neubewertung des Umgangs bzw. der Aussageverweigerung für Frau Döring geben wird?
Ich habe den zweiten Satz nicht ganz genau verstanden, aber ich
kann. Es geht um Frau Döring und die Frage, ob sie weiterhin nicht in der Angelegenheit sich öffentlich äußern darf oder ob der Minister das überprüft.
Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir uns hier an dieser Stelle oder dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir uns hier mehrfach geäußert haben und ich Ihnen nichts Neues dazu sagen kann.
Das war früher. Dazu? Nein. Dann, worum geht's?
Bildungsministerium.
Dann bitte, Herr Kollege.
Ich wollte wissen, ob Herr Philippi als Staatssekretär weiter im Amt bleibt, im Ministerium.
Mir liegen zur Personalsituation keine neuen Informationen vor. Insofern kann ich Ihnen zu Freitag keinen neuen Sachstand mitteilen.
Dann Herr Ratsch, neues Thema.
Herr Hebestreit, es gab ja ein Telefonat zwischen dem Kanzler und mit Donald Trump. Können Sie was zur Gesprächsatmosphäre sagen?
Ja, es gab gestern Abend nach der Sendung bei Karin Mioska ein Telefonat des Bundeskanzlers mit dem designierten amerikanischen Präsidenten. Ich glaube, das Telefonat dauerte gut 25 Minuten. Es war eine sehr freundliche, konstruktive Atmosphäre. Die beiden haben sich sowohl über die bilaterale Verhältnis Deutschland-Vereinigten Staaten ausgetauscht, als auch über die großen außenpolitischen Fragen, allen voran der Ukraine.
Kann ich da noch eine kurze Nachfrage? Hat denn Trump die Absicht geäußert, die Ukraine weiter zu unterstützen?
Also ich mache hier selbstverständlich keine Angaben zu Inhalten solcher vertraulichen Gespräche, aber ich glaube nicht, dass es in diese Tiefe, also das wäre zu früh, in diese Tiefe einzusteigen. Nein, es war ein sehr konstruktives
und auch eher der Information, der gegenseitigen Information geschuldetes Gespräch.
Herr Lange, dann Herr Rinke, dann Herr Steiner.
Ja, danke. Können Sie was zur Gesprächsatmosphäre sagen, Herr Hebestreit? Also hat man sich gut verstanden, eher nicht gut verstanden? Und das Thema Langstreckenwaffen, das hat der Kanzler im Interview ja gestern auch schon angesprochen, hat das eine Rolle gespielt? Und wenn ja, wie hat Herr Trump reagiert?
Das Thema hat keine Rolle gespielt und ich glaube am Anfang schon, es war ein sehr freundliches, sehr konstruktives Gespräch und wir haben auch beide vereinbart, das fortzusetzen.
Herr Rinke?
Ja, Herr Hebestreit, direkt da anknüpfen, wenn das ein sehr freundliches, konstruktives Gespräch war, sind die Sorgen, die es ja in der Bundesregierung und auch sicher beim Kanzler gab, dass Strafzölle verhängt werden können, irgendwie zur Sprache gekommen oder sind die Sorgen jetzt zumindest ein bisschen gedämpft worden durch das Gespräch?
Ich glaube, viel mehr als das, was ich jetzt gesagt habe zu diesem Gespräch, kann ich nicht sagen. Es gab jetzt keine, man ist nicht in einzelne Sachthemen tief eingestiegen, sondern hat eher den größeren Bogen geschlagen. Und dann ging es auch darum, mal in Verbindung miteinander zu treten, um alles Weitere, was dann in den nächsten Wochen und Monaten miteinander zu besprechen ist, sozusagen dafür die Grundlage zu legen. Und das war eine sehr gute Grundlage.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen, zumindest probieren. Hat er irgendwas gesagt über den nächsten amerikanischen Botschafter in Deutschland, Ankündigungen gemacht?
Nein.
Steiner?
Ja, ich probiere es auch nochmal, Herr Hebestreit. Aller Voraussicht nach wird Herr Scholz bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten noch im Amt sein. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, zu so einem Termin oder zeitnah dann auch einen Antrittsbesuch zu absolvieren. Ist so etwas gestern besprochen worden, vereinbart, beabsichtigt, erklärt worden?
Man hat miteinander besprochen, dass man eng in Kontakt bleibt und zu einem sehr frühen möglichen Zeitpunkt auch ins persönliche Gespräch beziehungsweise also auch einen Besuch haben wollen würde. Je nachdem aber, muss man ja auch sagen, also zur Amtseinführung ist es, glaube ich, ungewöhnlich, dass ausländische Staats- und Regierungschefs präsent sind. Und wenn ich das dann richtig überreiße, dürfte das dann mitten in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes sein, wann immer dann auch die Bundestagswahl sein wird. Und insofern wird sich das sicherlich miteinander dann in Einklang zu bringen sein müssen.
Nur damit ich das richtig verstehe, auch in die Gegenrichtung ist natürlich die Möglichkeit, eine Einladung auszusprechen, auch in der Funktion als Bundeskanzler, unabhängig davon, ob man die dann auch noch später dann ausführt, hat Herr Scholz eine Einladung an Herrn Trump ausgesprochen, das Land seiner Vorfahren zu besuchen.
Tatsächlich war es ein Thema, dass es das Land der Vorfahren ist. Aber es war jetzt zunächst einmal, ist es, glaube ich, eine gute Übung, dass wenn ein neuer amerikanischer Präsident gewählt wird, dass die Antrittsbesuche dann in Washington stattfinden. Und es wurde aber nicht so dezidiert gesagt, und danach kommst du dann bei mir vorbei. Aber ich glaube, wir hatten ja jetzt gerade den scheidenden amerikanischen Präsidenten vor wenigen Wochen zu Gast. Und das ist etwas, was ich dann auch nicht ausschließen würde, dass der künftige amerikanische Präsident auch mal in Deutschland zu Besuch kommt. Außerhalb seines Besuches in der, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, schönen, freien und Hansestadt Hamburg im Jahr 2017.
Frau Lehmann?
Ja, nur noch eine kurze Nachfrage. Wurde auch vereinbart, wann der Termin, wann das Gespräch fortgesetzt?
Nein. Also da muss man jetzt auch sagen, die amerikanische Präsidentschaftswahl ist jetzt knapp eine Woche her. Am 20. Januar wird der amerikanische Präsident vereidigt. In der Phase zuvor müssen eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen werden. Die Administration ist ja wirklich so, dass sie dann mittags am 20. Januar in Office gerät sozusagen, dann auch die Regierung übernimmt. Und bis dahin gibt es viele Vorbehalte, was Kontakte angeht, die sich jetzt nicht auf den designierten Präsidenten, aber doch auf viele andere in seinem Umfeld beziehen. Und insofern wird man das natürlich beachten müssen.
Herr Kollege nochmal.
Können Sie uns dann berichten, Herr Hebestreit, wie der amerikanische oder wie Donald Trump die Lage, in der sich Olaf Scholz befindet, kommentiert hat und die Situation der Bundesregierung?
Also wenn Sie das jetzt auf die Lage, die akute Situation in der Koalition beziehen, das war nicht Thema des Gesprächs.
Weitere Fragen dazu, Herr Saffelberg?
Ja. Auch zu diesem Gespräch. Also hat der Kanzler gesagt, dass er auch der nächste Kanzlerkandidat werden wird?
Also in dem Gespräch nicht, aber er hat es ja vorher unter anderem in der Sendung Karin Mioska gesagt und ich bin überzeugt, dass der amerikanische Präsident der Sendung auch eng gefolgt ist.
Also ich weiß nicht, ob Donald Trump Frau Mioska gesehen hat oder verstanden hat. Ich wollte nur verstehen, also er hat da gesagt, also ich bin sicher, dass ich der nächste Kanzlerkandidat bin. Warum gibt es dazu keine Mitgliederbefragung oder einen Delegiertenkongress wie bei manchen anderen Parteien, um so eine wichtige Frage zu klären?
Ne, zunächst einmal ist er ja der natürliche Kandidat, weil er der Kanzler ist. Zum Zweiten können Sie auf die Uhr gucken und sagen, wir reden ja jetzt darüber, über die Frage, wann wir die Neuwahlen, also Vertrauensfrage stellen, um da einen Neuwahltermin hinzukriegen. Und ich glaube, beides ist irgendwie spricht für sich. Also einerseits ist es völlig unbestritten, dass der Bundeskanzler wieder antritt. Und zum Zweiten werden relativ bald Neuwahlen möglich werden, sollte die Vertrauensfrage scheitern. Und darauf konzentriert sich jetzt alles. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Aber noch einmal, diese Frage hat in dem Gespräch zwischen dem designierten amerikanischen Präsidenten und dem Bundeskanzler keinerlei Rolle gespielt.
Meine Frageliste ist leer oder habe ich irgendjemanden übersehen?
Die nachfolgenden Pressekonferenzen verschieben sich um wenige Minuten.
Wir sind auf weit vorangeschrittener Zeit. Sind das Fragen, die heute unbedingt geklärt werden müssen? Herr Jessen, Herr Steiner, alles heute? Dann bitte...
Geht auch ganz
kurze
schnell.
Fragen, kurze Antworten.
Geht auch ganz schnell, designierte Präsidenten mit denen zu sprechen als Bundeskanzler ist das eine. Hat Herr Trump denn angekündigt, dass er auch mit einem möglicherweise anderen Kanzler vor der Wahl in Deutschland dann das Gespräch sucht?
Das muss ich jetzt mal, es kann ja gar keinen anderen Kanzler vor der Wahl in Deutschland geben.
Dann einen möglicherweise anderen Kanzler, also einem Kandidaten dafür.
Sie fragen jetzt, ob er gesagt habe, ob er auch mit einem Kanzlerkandidaten, also ob er mit Robert Habeck oder sprechen wolle.
Oder anderen.
Nein, das war nicht Thema.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Herr Jessen?
Ja, die Frage war übrigens schon einer Viertelstunde angemeldet und bestätigt worden, nur fürs Protokoll.
Ja, pardon, Herr Jessen, aber ich kann nun nicht bei jeder Wortmeldung sehen, worum es geht. Das kann ich leider nicht von hier aus vorher ahnen.
Gut, ich sag's dir mal, es war als neues Thema registriert. Gut, geht schnell, aber ist heute wegen COP29, ich richte es mal ans Klimaschutzministerium, Sie werden mitbekommen haben, dass die BBC aufgedeckt hat, dass der Chef der Gastgebernation, nämlich Aserbaidschan, Herr Soltanov, in einem verdeckt aufgenommenen Gespräch sich selbst angeboten hat, als Vermittler für die Ausbeutung und wirtschaftliche Nutzung von Öl und Gas, also fossilen Vorkommen in Aserbaidschan. Ist er damit eigentlich für die deutschen Teilnehmer von COP29 überhaupt noch ein Verhandlungs- oder Gesprächspartner oder hat er sich damit nicht selbst diskreditiert?
Ich kann das gerne übernehmen. Wir sind ja sozusagen für die Verhandlungen auf der COP das zuständige Ressort. Also letztlich wird natürlich die aserbaidschanische Präsidentschaft an dem Erfolg der COP gemessen. Insofern würde ich jetzt mal zum Auftakttag nicht da in voreilige Bewertungen kommen. Ich glaube, auch letztes Jahr hat die Weltklimakonferenz ja in einem Land stattgefunden, das ganz wesentlich auf einer fossilen Ökonomie basiert und auch gezeigt, dass man dort Fortschritte erreichen kann. Also insofern, wir haben diesen Bericht gesehen, aber ich glaube, man muss jetzt mal abwarten, wie die Verhandlungen sich angehen. Und wir werden, glaube ich, die Weltklimakonferenz am Ende an dem messen, was da hinten rauskommt.
Also das Angebot von Herrn Soltanov war sehr eindeutig. Es ist dokumentiert. Die Bundesregierung erwartet nicht, dass Aserbaidschan diese Person als Führer Chief Officer der aserbaidschanischen Gastgebernation austauscht.
Also die
Präsidentschaft klärt selbst, wer für sie der Chefverhandler ist. Ich glaube, wir gucken auf die Agenda und auf die Themen, die da bei der COP anstehen. Und Sie wissen, dass auf der letzten Weltklimakonferenz in Dubai ja sozusagen das Ende der fossilen Ära beschlossen worden ist. Das ist der Pfad, auf dem wir jetzt weiterarbeiten, weil es ja am Ende darum geht, diese Welt auf einem 1,5-Grad-Pfad zu halten. Insofern widmen wir uns da jetzt mit Werf und die deutsche Delegation ist ja schon vor Ort und die Verhandlungen beginnen ja jetzt unmittelbar den Themen, die da anstehen.
Und dann hatte ich hier noch...
Ja. Kurze Frage noch an Herrn Heberstreit. Der Herr Premierminister Tusk hat gestern angekündigt, ein Treffen, internationales Treffen zum Thema Lage in der Ukraine bzw. Krieg in der Ukraine. Er hat angekündigt, dass er mit Präsident Macron, Starmer, mit dem NATO-Chef und mit der Ostflanke, also mit baltischen Ländern und Skandinavien spricht. Deutschland hat er nicht erwähnt. Ist es ein Versehen? Wissen Sie von dem Treffen was? Beziehungsweise hat der Bundeskanzler eine Einladung zu seinem Austausch? Das soll ja in den kommenden Tagen, heißt es, stattfinden.
Da habe ich im Moment nichts. Was höre ich zum ersten Mal? Müsste ich mich kundig machen.
Dann sind wir jetzt durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.